Technologie, wenn ich es ganz einfach ausdrücke, das können viele und das können viele auch liefern, haben eine technologische Kompetenz. Aber die technologische Kompetenz alleine wird im Zweifel nicht mehr gekauft, sondern ich muss diese Branchenkompetenz mitbringen und sagen, Kunde, ich verstehe nicht nur deine Industrie, weil ich ein paar Buzzwords aufgegriffen habe, sondern ich habe wirklich verstanden, lieber Kunde, was für dich die Triggerpunkte sind. Warum? Was willst du erreichen, damit du erfolgreich sein wirst als Kunde?
Lyndong Insights, Digital Consulting und Audit, ein Podcast von Lyndong und Hossenfelder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lyndong Podcasts. Wie müssen sich IT-Dienstleister im digitalen Zeitalter aufstellen, um Unternehmen bei ihren Herausforderungen rund um die digitale Transformation zu begleiten? Und was erwarten die Kunden eigentlich von ihren Dienstleistungspartnern? Fakt ist, dass der Weg in die sämtliche Geschäftsprozesse und Geschäftsmodelle durch dringende Digitalisierung für sehr viele Kunden mit sehr viel Komplexität verbunden ist und neben Erfahrungen und Kompetenzen in neuen digitalen Technologien vor allem Fachkräfte fehlen, um Digitalisierungsstrategien in hoher Geschwindigkeit, aber auch in hoher Qualität umzusetzen. Tatsächlich nehmen wir am Markt wahr, dass der Markt für externe IT-Dienstleister kontinuierlich größer wird, selbst in konjunkturell schwachen Zeiten, aber auch, dass sich die Ausschreibungsinhalte dahingehend verändern, dass Kunden immer häufiger erwarten von ihren Dienstleistungspartner, dass diese in der Lage sind, ein Thema Ende zu Ende zu planen und umzusetzen. In diesem Zusammenhang stellen wir fest, dass in den deutschen Markt für Managementberatung und IT-Dienstleistungen in den letzten Jahren sehr viel Bewegung gekommen ist, vor allem im Hinblick auf Konsolidierung und Ausbau der Leistungsangebote. Entsprechend viele Übernahmen und Zusammenschlüsse haben wir beobachtet, einige auch mit Private Equity Beteiligung. Genau über diese Themen geht es in der heutigen Folge und ich freue mich sehr, mit Rolf Pasel, CEO von Highend, zu sprechen. Als CEO leitet er seit dem 1. Februar den neuen IT-Dienstleister Highend. Warum neu? Kommen wir gleich noch einmal drauf, der aus der Fusion der GOD mit der MT GmbH entstanden ist. Lieber Rolf, freut uns sehr, heute auch den allerersten Podcast hier in unserem Mindelheimer Office aufzunehmen und auch vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für das Gespräch. Und bevor wir einsteigen, schlage ich vor, stell dich doch einmal bitte kurz vor.
Sehr gerne. Lieber Mario, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung, im Mindelheimer Office den Podcast aufzunehmen heute. Ich finde, wir sitzen hier sehr angenehm in der Kaffeeküche und freue mich auf den Austausch. Ja, ich komme dem gerne nach, stelle mich kurz vor. Ich bin seit mehr als 20 Jahren in der IT-Industrie tätig, sowohl IT-Services als auch Softwareentwicklung. Vom Großkonzern bis hin zum PE-gebackten Mittelstand, das werden wir heute sicherlich auch nochmal ausgiebig diskutieren. Ich war immer nah am Kunden, habe kommerzielle Verantwortung gehabt für große Kunden, national und international, globale Liefermodelle umgesetzt, also Shoring, Themen seit vielen, vielen Jahren. Und was ich so ein bisschen durch meine Karriere durchzieht, ist immer, ich schaue nach Möglichkeiten, etwas zu erschaffen, also etwas wirklich zu erschaffen, etwas größer zu machen, etwas zu entwickeln. Das ist das, was mich reizt und das hat mich auch gereizt, als ich gefragt wurde, ob ich die Verantwortung für die Highend Group übernommen habe, was ich dann im Endeffekt zum 1. Februar gemacht habe.
Sehr spannend. Danke. Dann lasst uns einmal reinstarten. Highend, ich habe es gerade schon angesprochen, ist ab März als Marke neu im deutschen IT-Dienstleistungsmarkt präsent oder vertreten. Und damit gibt Highend eigentlich eine einheitliche Außendarstellung über den auch schon im letzten Jahr folgten Zusammenschluss der GOD und der MT GmbH. Lass uns jetzt nochmal zu Beginn mal einen Schritt zurückgehen und darauf eingehen, was macht eigentlich die GOD und auch die MT, insbesondere vor der Fusion.
Vor der Fusion und ja durchaus auch noch heute. Es hat sich ja nicht alles mit der Fusion geändert. Wenn wir zurückschauen, die GOD, die heutige Highend Technology, wurde gegründet 1985 in Braunschweig. Ganz klarer Automotive-Fokus, so langlaufende Verträge mit großen Kunden aus der Automobilbranche, aber auch Erfahrungen seit vielen Jahren im Shoring in Polen, Litauen und Indien. Und letztendlich hat die GOD, das GOD-Management in 2021 das Unternehmen an ein Private Equity verkauft. Auf der anderen Seite gibt es die MT, das ist die heutige Highend Solutions, gegründet 1994 in Düsseldorf. ist präsent in zahlreichen Industrien, also zum Beispiel im Umfeld von Retail, Insurance, Public Sector. Eher ein kleinteiliges, schnell drehendes Geschäft im Vergleich zu dem großen und langvolumigen oder langlaufenden Automotive-Geschäft, aber dennoch sehr vertrauensvolle und langfristige Kundenbeziehungen. Und hier ist der Verkauf von Private Equity in 2022 erfolgt. Wenn wir uns das anschauen, was sind die Gemeinsamkeiten von beiden Unternehmen? Na klar, es ist letztendlich Software Development, das ist der Kern für beide. Digitale Transformation, wir sind auf demselben Markt tätig gewesen. Beide haben sich im Wesentlichen regional entwickelt, als individuelle Softwareunternehmen dort auch positioniert. Von den Kompetenzen her, auch das ist vergleichbar. Also es geht um Architektur, es geht um zukunftsfähige IT-Landschaften, agile Softwareentwicklung, Betrieb und auch das Monitoring sowie Cloud und Edge Computing Services, so dass man sagt, das ist inhaltlich sehr nah beieinander, selbst wenn es von den Branchen her sehr weit auseinander gewesen ist. Also so schön wie man es immer nennt, ist es komplementär. Wenn wir uns die Unterschiede aus der Vergangenheit noch anschauen, klar, Kundenbasis eher Automotive auf der einen Seite und eher die anderen Branchen, die ich angesprochen habe, auf der anderen Seite. Das Thema Analytics, Low-Code und auch MuleSoft bringt zum Beispiel eine MT mit ein in die Partnerschaft. Das ist weniger vorhanden auf der GOD-Seite. Und hingegen die GOD hat langjährige Mainframe-Erfahrung, auch SAP-Kenntnisse und auch das Thema Near- und Offshore, von dem ich eben schon gesprochen habe. Also insofern geht es kombinierte Unternehmen, jetzt seit dem 1.3. als High-End mit einem deutlich breiteren Produktportfolio an den Markt, als wir es in der Vergangenheit gehabt haben. Wir sind einfach eine gute komplementäre Komposition.
Mhm. Super, ganz spannend, also fand ich auch damals auch aus der Marktsicht auch total spannend, das auch mitzuverfolgen, dass im Grunde sowohl die GOD als auch die MT sich dann auch mit einem Private Equity Investor zusammen geschlossen haben, und wir können auch sagen, das ist die Waterland. Warum dann der Zusammenschluss von, also GOD ist ja schon 2021 die MT dann auch im Jahr 2022, ne? Warum dann aber dann die Fusion bei den Unternehmen? Lief ja alleine ja auch relativ gut.
Ja, alleine relativ gut, aber das ist natürlich auch eine Frage der Zukunftsfähigkeit. Und ich sage mal, der erste Schritt, Teil vom Waterland-Portfolio. Damit kennt man sich natürlich, es gibt Möglichkeiten, sich auszutauschen. Und so ein bisschen hier aus dem Nähkästchen geplaudert, das ist nicht von Waterland indiziert worden, dass da ein Zusammenschluss erfolgen soll, im Sinne von, man kauft die verschiedenen Unternehmen im Portfolio und dann bringt man sie aktiv zusammen, sondern es ist tatsächlich andersrum gewesen. Das heißt, das Management von GOD und MT zum damaligen Zeitpunkt, man hat sich kennengelernt, man hat festgestellt, dass es Anknüpfpunkte gibt, dass es inhaltliche Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt. Und dann hat man tatsächlich erste Projekte gemeinsam durchgeführt, noch lange bevor die Überlegung war, zusammenzugehen oder auch wirklich zu mergen im Ende, sondern ganz konkret, man hat sich geholfen. Es fing an mit ersten Stuffings, wo man sich mit Mitarbeitern geholfen hat, bis hin zu der Frage, können wir bei Kunde X gemeinsam ein Projekt machen? Und das waren positive Erfahrungen, das hat gut funktioniert. Und dann kam tatsächlich von den beiden Managementteams der Vorschlag, Mensch, macht es denn nicht Sinn, dass wir uns wirklich auch zusammenschließen, aufgrund der Marktherausforderungen, aufgrund des komplementären Fits. Also wir sind beide Unternehmen verlässliche Partner für ihre Kunden gewesen über lange Zeit. Das Thema Qualität steht ganz oben im Fokus. Das sind Themen, die sehr schnell geklickt haben. Auch die Kultur war vergleichbar, so dass man gesagt hat, wir können eigentlich gemeinsam besser unsere Kunden bedienen und gemeinsam besser die Marktanforderungen bedienen. Lasst uns doch mal prüfen, ob nicht ein Zusammenschluss wirklich Sinn macht.
Ganz spannender Punkt, den man jetzt so häufig nämlich auch nicht hört, dass im Grunde eigentlich so dass die intrinsische Motivation eben nicht vom Investor kommt, sondern dann tatsächlich aus dem Markt heraus, also dann auch ein Stück weit auch Kunden getrieben. Da würde ich jetzt ganz gerne nochmal einhaken, Rolf. Wir beobachten ja auch am Markt und stellen fest, dass sich die Kundenanforderungen bei bestimmten Digitalisierungsthemen schon massiv verändert haben.
Ja.
Stichwort Ende-zu-Ende Portfolio, dahinter steckt ja auch eine höhere Komplexität, ein höherer Umsetzungsdruck auch in den Kundenunternehmen, auch wenn wir uns auch gewisse Ausschreibungsinhalte auch anschauen, werden sie eben auch immer interdisziplinärer. Du hast vorhin auch angesprochen, die einen sind beim Thema MuleSoft, Low-Code, Hyperscaler etc., Data Analytics auch stärker. Was eigentlich früher sehr viele Einzelausschreibungen waren, werden ja tendenziell ja auch eher in größere Work-Packages und Ausschreibungen verpackt. Vermutlich kenne ich jetzt schon die Antwort, aber ich würde die Frage trotzdem ganz gerne stellen. Aus deiner Sicht, welche Rolle spielen diese veränderten Kundenanforderungen tatsächlich auch, weil ihr auch in einem sehr kompetitiven Markt seid,
ja.
Eigentlich auch für diese Motivation?
Super faire Frage und du hast einen Teil der Antwort aus meiner Sicht tatsächlich schon gegeben. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Als Kunde will ich einen verlässlichen Partner haben. Und Verlässlichkeit in unserer Industrie hängt auch ein Stück weit mit Größe zusammen. Wenn ich ein größeres Paket an einen Kunden rausgeben will, an einen Partner rausgeben will als Kunde, dann ist es unter Umständen zu risikoreich, wenn ich sage, 10, 15 Millionen Volumen einem Unternehmen, das macht vielleicht 20, 25 Millionen im Jahr, das würde ich niemals tun. Ja? Das heißt, das Thema Größe ist relevant, um eine Risikostreuung auch aus Kundensicht zu bedienen. Das heißt, das ist der erste logische Faktor zu sagen, hey, ich muss eigentlich eine gewisse Größe haben. Gibt es verschiedene Schwellgrenzen aus meiner Sicht, aber ich muss eine gewisse Größe haben, um glaubhaft Partner für den Kunden über die lange Frist zu sein. Das ist das erste Thema. Das zweite Thema, mit der Größe einher, geht aus meiner Sicht auch die Möglichkeit, glaubhaft in verschiedenen Themen zu sein. Du hast das Thema End-to-End angesprochen. Wenn ich zu klein bin, nicht kritisch genug bin, dann kann ich nicht x Technologien abdecken. Ich kann nicht den Betreiberanteil abdecken oder rein Softwareentwicklungsanteil abdecken, sondern irgendwo muss ich Abstriche machen. Das kommt, so blöd es klingt, ein Stück weit mit der Größe. Du erwirbst dir das the right to play, wie ich das normalerweise nenne, dass du tatsächlich auch als glaubhafter Partner dauerhaft gesehen wirst. Gerade wenn wir über die gesamte Wertschöpfungskette sprechen, das kann nicht jeder, dafür brauchst du eine gewisse Größe. Und das ist die intrinsische Motivation für den Zusammenschluss.
Kannst du vielleicht an der Stelle nochmal etwas dazu sagen, mit wer so die typischen Ansprechpartner eigentlich für, ist man nochmal historisch auch für GOD und ja. MT Waren und wie sich das auch vielleicht ändert, weil wir sehen ja auch, dass die IT auch immer stärker das Business durchdringt, ja. Auch im Bereich Softwareentwicklung, man ja nicht mehr nur die IT-Abteilung,
sondern auch. Na, absolut. Das ist eine riesige Herausforderung aus meiner Sicht für Dienstleister wie die High-End, sich auf verändernde Kundenbedürfnisse einzustellen. Und zwar ist das aus meiner Sicht ein zweigeteiltes Thema. Zum einen historisch bedingt, es war klassischerweise die IT, es war ein Abteilungsleiter in der IT, der ein spezielles Fachthema hatte, wo er Unterstützung gebraucht hat. Teilweise auch nur, dass er gesagt hat, ich brauche Kapazität, ich brauche bitte mit Kolleginnen und Kollegen mit den Fähigkeiten in Java oder in .NET, ich will da was tun, stell mir diese zur Verfügung. Also ganz klassisches, fast schon Bodyleasing-Geschäft. Das hat sich geändert und es ändert sich immer weiter. Warum? Mehr und mehr werden Entscheidungen tatsächlich im Business getroffen und für mich ist diese Aufteilung auch zwischen Business und IT, die ist immer fluider. Das ist so ein bisschen, hey, das ist mein Bereich und das ist dein Bereich. Ja? Wir erleben es beim Kunden, dass das immer mehr zusammenwächst, dass man sagt, Business und IT ziehen am gleichen Strang, haben das gleiche Ziel letztendlich auch und jeder muss seinen Beitrag leisten. Und das heißt für uns als Dienstleister, der Ansprechpartner ändert sich. Wir sprechen nicht zwingend nur noch mit dem CIO oder einem IT-Leiter, sondern ganz häufig mit einem Product Manager, mit einem CDO, mit jemand, der tatsächlich auch eine Umsatzverantwortung auf Kundenseite hat, der gesagt, hey, ich brauche ein Produkt, ich brauche die nächste Lösung, die es mir erlaubt, besser mit unseren Kunden zu arbeiten oder ein nächstes Feature für ein Produkt zu entwickeln, dann ist das eine ganz andere Diskussion als IT, mach es möglichst günstig, nimm die Kosten raus, sondern es ist wirklich eine geschäftswertbeitragsgetriebene Diskussion, was dazu führt, dass man auch vertrieblich sich anders aufstellen muss, um zu überlegen, wie kann ich denn die verschiedenen Bedarfe bedienen? Klar, es gibt immer noch einen Einkauf, es gibt immer noch eine IT, es gibt aber halt auch das Business und die Herausforderung an einen Dienstleister wie uns ist, mit allen theoretisch spielen zu können, arbeiten zu können, um die richtigen Punkte bei dem richtigen Gesprächspartner zu machen.
Ja, das und vielleicht nochmal, um nochmal eine Marktzahl einzustreuen, wenn wir uns circa 40% der Projekte, die IT-Berater umsetzen, kommt aus dem Business.
Ja.
Tendenz steigt. So, ja. Das war vor einigen Jahren noch anders. Wenn man nochmal so cross-funktionale Teams mit zunimmt, dann sind wir schon fast bei jedem zweiten Projekt. Also ja. Im Grunde eigentlich mit Teilarbeit des Businesses generiert wird. Von daher sehen wir das aus dem Markt ganz genauso. Lass uns mal nochmal daran würde ich gerne nochmal anknüpfen. Du hast auch den Aspekt auch vertrieblich auch genannt. Ich würde da nochmal in Richtung Portfolio gehen. Mhm. Jetzt hast du gesagt, okay, ihr seid eigentlich sehr technologisch schon sehr sehr stark aufgestellt in Richtung Softwareentwicklung und auch ja. Bereitstellung von IT-Spezialisten. Wenn wir jetzt das Ganze jetzt mal fortsetzen, was im Grunde die künftigen oder die aktuellen Kundenanforderungen sind. Was heißt das dann eigentlich noch für euch in Richtung eures Portfolios? An welchen Stellen müsst ihr euch als High-End noch ändern oder noch etwas andocken? Was?
Für mich ist ein entscheidendes Element, an dem wir auch aktuell gerade arbeiten, ist das Thema Vertikalisierung, das heißt die Branchenausrichtung. Warum ist das so wichtig? Technologie, wenn ich es ganz einfach ausdrücke, das können viele, das können viele auch liefern, haben eine technologische Kompetenz. Aber die technologische Kompetenz alleine wird im Zweifel nicht mehr gekauft, sondern ich muss diese Branchenkompetenz mitbringen und sagen, Kunde, ich verstehe nicht nur deine Industrie, weil ich ein paar Buzzwords aufgegriffen habe, sondern ich habe wirklich verstanden, lieber Kunde, was für dich die Triggerpunkte sind. Warum? Was willst du erreichen, damit du erfolgreich sein wirst als Kunde? Wenn ich das verstanden habe, dann weiß ich auch, wie ich mein Portfolio schneiden muss. Das heißt, ich brauche Lösungen, die die klassischen Painpoints unserer Kunden bedienen. Und das ist eher eine Lösung, das ist weniger eine technologische Kompetenz. Dann sind wir wieder im Umfeld End-to-End. Ich übernehme eine Gesamtverantwortung, steige gegebenenfalls auch früher in den Prozess ein, um die Lösung mit dem Kunden gemeinsam zu entwickeln und realisiere sie dann. Das nächste Thema für mich hier ist auch ein Stück weit Komplexitätsvermeidung, Komplexitätsreduktion. Je nachdem, mit wem ich auf der Kundenseite spreche, ist vielleicht die Bereitschaft oder das Interesse, sich tief in die Technologie einzuarbeiten, gar nicht vorhanden. Und da kann ich als Dienstleister sagen, hey, das ist mein Kernthema, das kann ich. Aber ich kann genau diese Brücke bauen von der Technologie zur Branche beziehungsweise zum Kunden, um damit die Kundenbedarfe sauber zu adressieren. Das heißt, wir denken mehr und mehr in Lösungen, auch mit Kolleginnen und Kollegen, die genau diese Fähigkeit haben, Lösungen zu bauen. Teilweise auch schon vorentwickelte Lösungen, weil wir sagen, naja, im Automotive-Umfeld ist das vielleicht gerade ein spannendes Gesamtpaket. Im Retail muss ich vielleicht über eine andere Lösung nachdenken. Auch das unterstreicht unsere Glaubwürdigkeit und Credibility in den jeweiligen Branchen.
Also im Grunde eigentlich, wenn man jetzt mal, also aus eurer Perspektive eigentlich ein Kompetenzaufbau in Richtung mehr Fachlichkeit, ja. und auch mehr Prozesswissen und vermutlich auch Organisationsentwicklung, wenn wir an agile Themen auch denken. Und dann in Richtung des Go-to-Markets oder in Richtung des Kunden dann Consulting-Leistungen klassisch.
Ne? Also absolut. Auch, ja. Ja, also du brauchst ein Consulting-Frontend, um mit dem Kunden entsprechend arbeiten zu können. Du hast das Thema Agilität angesprochen, auch da agile Organisationsentwicklung. Wir haben Teams, die sich genau darauf fokussieren, zu sagen, wie kann ich denn mit dem Kunden arbeiten und das wirklich entwickeln? Auch dem Kunden helfen, sich selbst zu entwickeln. Ja, gewisse Dinge muss er selber machen, aber ich kann den Anstoß geben als Dienstleister. Und so würde ich auch unsere Rolle definieren, zu sagen, wir wollen unseren Kunden erfolgreich machen und dann geht es darüber hinaus zu sagen, ich kann etwas coden, ich kann dir eine Applikation betreiben, sondern es gibt so viele Facetten, die unter diesem Buzzword digitale Transformation da letztendlich zusammenlaufen, die man alle bespielen muss, um letztendlich erfolgreich zu sein. Mhm. Das heißt, für uns ist das wirklich eine Veränderung im Go-to-Market, aber auch in der Portfoliostruktur, in den Kompetenzen.
Das macht ja auch total Sinn, weil so stellen wir auch fest, wenn man nämlich Digitalisierung als Transformation auch begreift, war es ja vor vielen, vielen Jahren, gerade in der Vor-Corona-Zeit, noch sehr stark auf einzelne Funktionen und Silos ausgerichtet. Aber die digitale Transformation bezieht sich ja auch auf im Grunde sämtliche Bereiche der Wertschöpfungskette. Ne? Wenn wir über Customer Experience denken oder über Artificial Intelligence, intelligente Automatisierung, ist es ja nicht nur ein Prozess oder ein Produkt, sondern im Grunde ja eigentlich eine gesamte Kette, ne? von allen Servicekanälen, Kundenkanälen, auch alle Prozesse, die zu einem Gesamtprozess auch mit Zugang zuzugehören. Von daher ist ja so dieses funktionsübergreifende Integrierte, was du gerade gesagt hast, ja auch genau der Triggerpunkt, wo die Kunden ja auch große Schmerzpunkte auch haben, ihre ganzen einzelnen Programme und Projekte auch zusammenzuziehen. Total spannend. Ne?
Ja. Ich denke, das ist tatsächlich die Herausforderung, die viele Kunden heute haben, weil es gibt sehr, sehr viele Initiativen, es gibt ganz viele Projekte, aber daraus wirklich ein gesamtheitliches Programm zu machen, was eben nicht nur einzelne Softwareentwicklungen oder kleinere Projekte beinhaltet, sondern zu sagen, ich habe ein großes Gesamtziel, was ich erreichen will und wie zahlen die verschiedenen Aktivitäten darauf ein? Das ist total schwierig für den einen oder anderen, das rauszuarbeiten. Und da können auch Dienstleister dabei helfen, wenn sie die entsprechenden Consulting-Fähigkeiten haben.
Ja, ja, cool. High-End. Ich glaube, als ich zum ersten Mal High-End gehört hatte, fand ich es eigentlich ist ein sehr ansprechender Name, aber man weiß erstmal nicht so ganz, was man darunter versteht. Wenn man es ausspricht, denkt man sofort an High-End.
Ja.
Aber jetzt mal aus erster Quelle, wofür steht High-End?
Naja, du hast schon mit einer Assoziation gespielt. Das High-End ist natürlich durchaus etwas, was wir im Hinterkopf gehabt haben, als wir das entwickelt haben. Letztendlich, wenn wir es versuchen zu zerlegen, das High steht erstmal für ein Hallo. Wir haben zum Beispiel auch unsere interne Kommunikation umgestellt. Es gibt immer ein Hi. Das E-Mail fängt an mit einem Hi, nicht mehr mit einem Hallo. Also die Mitarbeiter haben das auch schon übernommen. Steht aber gleichzeitig auch für High, für Hyper, für Qualität, für Geschwindigkeit. So, also letztendlich das Hi hat also eine doppelte Bedeutung. Das End signalisiert unseren Anspruch, über die Erwartungen des Kunden auch hinaus zu liefern, also die Extrameile zu gehen, mitzudenken und eben nicht nur ein reiner Softwareentwickler zu sein, sondern zu versuchen, den Kunden erfolgreich zu machen. Das ist der Teil vom End und letztendlich auch End-to-End als quasi Theme, was für uns alle wichtig ist, also die End-to-End-Fähigkeiten, die End-to-End-Lösungsfähigkeit, das läuft damit rein und daraus ist dann High-End entstanden. Und fairerweise darf man auch nicht vergessen, das N steht natürlich auch für den Zusammengang von zwei großen Unternehmen, sprich von der MT und der GOD. Das ist auch für die interne Kommunikation nochmal ein wichtiges Thema.
Ja. Neuer Name bei bestehenden Kunden, die vorher quasi entweder sehr lange mit der MT oder mit der GOD zusammengearbeitet haben, bedeutet ja auch immer einen gewissen Erklärungs Bedarf. Ich denke mal auch in deiner Rolle als CEO bist du sicherlich auch mit wie andere deiner Vorstands- und Geschäftsführungskollegen auch so eine Art Markenbotschafter, im Grunde auch eure neuen Werte und auch euren neuen Go-to-Market-Approach auch bei den Kunden zu kommunizieren. Mal aus dem Nähkästchen geplaudert, wie reagieren die Kunden bisher, wenn du oder ihr die Story vorstellt?
Ja, extrem positiv, wirklich extrem positiv und das freut mich sehr. Wir haben inzwischen mit über 100 Bestandskunden gesprochen, nicht zu vergessen auch den einen oder anderen Neukunden, der auf High-End aufmerksam geworden ist, mit dem wir dann auch das Gespräch natürlich gesucht haben. Aber bleiben wir erstmal beim Bestand. Die Reaktion ist positiv. Zum einen, wenn wir, so wie ich es gerade getan habe, High-End als Marke erklären. Natürlich gibt es da, ich war noch lange Jahre MT-Kunde, ich war lange Jahre GOD-Kunde, warum denn jetzt anders? Wenn man das erklärt als Marke, sagt der eine oder andere, hey, das verstehe ich, da steht was hinter, das ist schön. Es ist nicht nur ein Kunstwort, sondern ihr habt euch wirklich was dabei gedacht. Das ist das erste Thema. Das zweite Thema, wir sind zusammengegangen als Unternehmen, aber wir bleiben nah am Kunden. Das ist so natürlich die erste Sorge, hey, ist jetzt viel, viel größer, bin ich weniger wichtig für euch? Nein, wir sind kundenzentrisch, wir bleiben nah am Kunden. Wir haben auch die Regionalität weiterhin, so dass wir sagen, wir sind um die Ecke, gegebenenfalls im Düsseldorfer Raum, im Braunschweiger Raum. Wir können dort schnell vorbeikommen. Also die Flexibilität, die wir in der Vergangenheit gezeigt haben, die haben wir auch heute. Ja, das ist nochmal wichtig, so im Sinne von, nur dadurch, dass wir jetzt anders heißen und größer sind, ändert sich an der Regionalität, an der Nähe zum Kunden erstmal nichts. Ja. Und der eigentlich spannende Teil der Diskussion ist dann aber zu sagen, what's in it for me? Also wenn der Kunde sagt, das habe ich alles verstanden, bisher hat mich der eine Teil ja super bedient, ich war sehr zufrieden, vielen Dank, was kriege ich denn jetzt extra? Und dann haben wir zum Beispiel, wir wissen auch, dass ein Kostendruck im Markt ist, die High-End Technology, also die ehemalige GOD, hat seit Jahren Shoring-Konzepte umgesetzt und hat verschiedene Shoring-Standorte. Die High-End Solutions als ehemalige MT hat das bis dato nicht gemacht. So, das ist eine komplett andere Diskussion beim Kunden. Ja? Und zwar nicht nur aufgrund der Kostendiskussion, sondern aufgrund des Zugangs zu Kompetenzen. Wir wissen alle, dass es unter Umständen schwierig ist, die richtigen Experten zu finden. Wenn ich jetzt heute als High-End-Gruppe sage, ich gucke nicht nur in meinem bisherigen Bereich, den ich als vielleicht High-End Solutions gehabt habe, sondern ich habe die High-End Technology, ich habe die Teile, die wir oder die Unternehmensteile, die wir in Litauen, in Indien oder auch in Polen haben, dann ist meine Kompetenzbasis viel, viel größer. Das heißt, das ist eine positive Reaktion seitens der Kunden zu sagen, okay, du kannst mir mehr bieten, aber du committest dich auch, dass die Services, die ich bisher gehabt habe, die Kompetenz, die Fähigkeiten, die Qualität auch weiter in hohem Kurs steht, dann ist das eine gute Kombination. Und natürlich gibt es auch innerliche Anknüpfpunkte, wenn man sagt, das Portfolio wird einfach breiter. Wir haben andere Diskussionen, die wir vorher mit einem Kunden gegebenenfalls nicht gehabt haben, weil sie mit uns auch nicht geführt hat.
Total spannend der Punkt. Das bedeutet aber auch, dass ich ja bei euch dann entsprechend organisatorisch in Richtung der Delivery-Strukturen und auch der Zusammensetzung der Teams bei der ehemaligen GRD und auch der ehemaligen MT ja auch einiges verändert. Vielleicht kannst du da nochmal etwas erzählen, was ihr auch tut, um die Teams auch zusammenzuführen. Hat ja auch viel mit mit Kultur zu tun, ne? Und auch Motivation.
Absolut. Ja, spannende Frage. Letztendlich hat es in der Tat viel mit Motivation, viel auch mit Kommunikation zu tun. Der Startpunkt für mich ist tatsächlich, es gibt erstmal eine ähnliche Kultur, die kann nie hundertprozentig gleich sein, aber eine ähnliche Kultur, und es gibt ähnliche Inhalte. Das heißt, wir reden über Softwareentwicklung, wir reden über wichtige Kunden, den Kunden langfristig erfolgreich zu machen. Das haben beide Unternehmen in der Vergangenheit getan. Jetzt ist der Punkt der Integration sicherlich ein wichtiger, zu sagen, was gibt es denn an Möglichkeiten, um die Teams näher zusammenzubringen. Es gibt so ein paar prozessuale Themen, einfaches als Beispiel. Wenn ich mir einen Staffing-Prozess anschaue, eines der Kernprozesse für einen Dienstleister, dieser Staffing-Prozess, wir haben den umgesetzt, relativ zügig, und sagt, der greift jetzt quasi auf alle Mitarbeiter zu. So, das ist mal die Grundvoraussetzung, sage ich, habe überhaupt eine Transparenz und kann mir überlegen, welche Mitarbeiter ich wo einsetzen will. Das ist das erste Thema. Das zweite Thema, wir haben ganz bewusst auch Kolleginnen und Kollegen aus der Organisation, auch aus der Delivery identifiziert und diese Kolleginnen und Kollegen zu Change Champions gemacht, die einfach auch dieses neue Thema in die Organisation getragen haben, die Veränderungen positiv begleitet haben und auch Werbung gemacht haben für, hier gibt es spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Hier gibt es eine spannende Entwicklungsmöglichkeit für dich als Mitarbeiter, auch mal ein anderes Projekt zu machen, eine andere Technologie, vielleicht auch eine andere Branche kennenzulernen. Das haben wir aktiv gemacht. Und dann letztendlich ist die Aufgabe auch der Führungskräfte dafür zu sorgen, dass man die Möglichkeiten ergreift. Also Kunde kommt mit einer spannenden Idee, interessante Lösung. Wir entwickeln das Konzept und wir bieten dieses Konzept an, egal woher die Mitarbeiter kommen. Weil wir wissen, wir haben gewisse Prozesse etabliert. Das ist noch nicht hundertprozentig perfekt, aber wir haben gewisse Prozesse etabliert. Wir wissen, wie eine Entwicklung funktioniert, nach welchen Standards wir arbeiten, was auch der Kunde fordert. Und das ist eine Entwicklungsmöglichkeit, die der ein oder andere Mitarbeiter dann gerne ergreift. Da müssen wir auch realistisch sein. Das macht nicht jeder. Und vielleicht gibt es auch einen Mitarbeiter, der sagt, nee, ich will lieber in meinem bestehenden Kundenprojekt arbeiten, da bin ich ganz zufrieden. Das ist auch okay. Es gibt halt verschiedene Szenarien. Und diese Szenarien können wir aufgreifen mit der ganz bewussten Bereitschaft, wir nennen das Cross-Selling, zu sagen, okay, wir gehen ins Cross-Selling rein, wir versuchen, gemeinsame Lösungen zu entwickeln. Und da gibt es schöne Beispiele, wo uns das jetzt in den ersten Monaten auch geglückt ist, wo man sieht, dass die Teams perfekt harmonieren.
Ich meine, so ein ganz klassische Methode ist ja, dass man im Grunde auch zu vielen Ausschreibungen dann auch als bewusst auch als Mixed-Team geht. Mhm. Also immer aus beiden Unternehmen, um so die Grenzen auch aufzulösen. Ne? Ich glaube auch, dass man hört, also dass auch sicherlich jeder, dass auch eine MT oder eine GeoD-Vertriebler auch immer noch ganz gerne auch so sein Unternehmen auch ein Stück weit nochmal anders präsentiert und auch so eine High-End vielleicht auch, auch anders präsentiert als, was ist meine?
Also ich weiß, was du meinst. Wir haben ganz bewusst da auch tatsächlich die Vertriebskolleginnen und Kollegen in diese Richtung auch geschult, wie sie auf der einen Seite Glaubwürdigkeit, was die Vergangenheit angeht, behalten, auf der anderen Seite das positive Neue, das Mehr, das Add-on, auch credible darstellen können. Und lass mich hier ein Beispiel aufgreifen. Wir haben verschiedene Ausschreibungen, denen wir gerade teilgenommen haben, wo das Unternehmen weiß, das Einzelteil, also sprich die MT oder die GOD, wäre überhaupt nicht zugelassen worden. Mhm. Also das ist die erste super Botschaft für die Mannschaft. Sind wir wieder beim Anfang so ein bisschen gewisse Größe, gewisse Stabilität etc. Also erster Haken, da wären wir nicht zugelassen worden. Zweiter Haken, wenn man sich das dann im Detail anschaut, das, was an Anforderungsprofil da ist, hätte weder die eine noch die andere alleine bedienen können, selbst wenn wir zugelassen worden wären. Das heißt, die Kompetenzen, die Fähigkeiten, das Shoring, das sind alles Dinge, die ich jetzt als Gruppe bringen kann. Und wir haben tatsächlich einige Ausschreibungen jetzt gewinnen können, auch in den ersten Monaten, wo man fairerweise sagen muss, hey, super, das ist genau das, warum wir diese Gruppe erschaffen haben, weil wir eben die Kompetenzen zusammenbringen. Und da gibt es ein schönes Beispiel von zwei Kolleginnen, ich werde jetzt keine Namen nennen an der Stelle, die tatsächlich über diesen Zusammenschluss sich erst kennengelernt haben, die gehen durch eine Ausschreibung und auch eine Kundenpräsentation, als ob die seit 20 Jahren nichts anderes gemacht hätten. Mhm. Das ist ein blindes Verständnis, die werfen sich den Ball zu und das ist schön zu sehen. Ja, und genau da verschwimmt die Grenze zwischen ehemalige GOD, ehemalige MT, sondern da sind wir High-End Group. Und als High-End Group sind wir am Markt tätig und das ist eine tolle Resonanz. Ne?
Mhm. Ja, total spannend. Das sehen wir nämlich auch, das hatten wir auch, ist ja auch immer so Teil von unseren Analysen, dass wir schon seit längerem auch sagen, natürlich Größe ist das eine. Ja. Aber Größe ist aber auch nicht alles. Ne? Das hängt natürlich auch, wenn du jetzt groß bist in einem bestimmten Thema, ne, dann nützt es dir natürlich auch nichts, ne? Wenn du im Grunde Ende zu Ende Ausschreibungen zu bedienen hast. Von daher ist es total spannend. Ein anderer Punkt, der mir nochmal in dem Zusammenhang eingefallen ist, Rolf, du hast es hat vorhin so ein bisschen durchgeklungen. Sowohl GOD als auch MT haben ja auch quasi traditionell auch häufig auch mal Teams oder auch einzelne IT-Experten vermittelt, wo dann Kunde beim Kunden bereitgestellt, ja, nach dem Motto, wir brauchen jetzt mal 10 Entwickler. So. Wenn man dem jetzt im Grunde folgt und auch eure Zukunftsperspektive mal folgt, geht ja euer Ansatz ja stärker in Richtung komplette Verantwortung für Work Packages, ja, oder zumindest eine Teilverantwortung. Auch das hat ja auch im Grunde auf Sales und auch Delivery, aber vor allem auch auf so Customer Intimacy.
Ja.
Schon durchaus Auswirkungen. Ne? Also man denkt mal irgendwie dann in Richtung Bitcenter. Ne? Ihr habt da auch viel größere Ausschreibungen, die auch, wenn du das Thema Cross-Selling und Vertikalisierung auch ansprichst, ist das Thema Key-Account-Management vermutlich nicht ganz unwichtig.
Ja? Korrekt.
Vielleicht auch nochmal in die Richtung.
Sehr gerne. Also letztendlich, lass mich mal mit den wichtigen Key-Accounts anfangen. In der Tat ist die Frage, wie steuere ich denn einen Key-Account? Wie verantworte ich einen Key-Account nach vorne, auch mit dem breiteren Portfolio, mit den größeren Kompetenzen? Das ist eine erste Aufgabe, die wir klären mussten, zu sagen, das ist deine Rolle als Key-Account-Manager, das ist deine Verantwortung. Und by the way, es ist nicht mehr nur ein Teil des Unternehmens, sondern es ist das gesamte Unternehmen, was du vertrittst. Damit haben wir auch eine andere Erwartungshaltung. Wir waren in der glücklichen Situation, dass wir extrem komplementär gewesen sind. Das heißt, das Battlefield im Sinne von mein Kunde, dein Kunde und der Teil bei dem Unternehmen war relativ gering ausgeprägt, so dass wir da nicht allzu viel Zeit mit verloren haben. Letztendlich geht es dann aber natürlich auch darum zu sagen, wie bringe ich denn, wie befähige ich die gesamte Organisation in Richtung Lösungen, wir sagen mal so schön end-to-end hin zu Gewerken oder Ähnliches zu denken. Ja? Gewerke, Dienstverträge kennen wir auf der High-End-Technology-Seite schon seit einigen Jahren, auf der High-End-Solution-Seite eher weniger. Das heißt, da geht es natürlich darum auch zu sagen, wie entwickle ich denn überhaupt so eine Lösung? Ja? Das ist eben komplexer als zu sagen, ich habe eine Kompetenz X und davon rufe ich 10-mal einen Kollegen ab, der diese Kompetenz mitbringt, sondern ich muss mir überlegen, wie steuere ich das Projekt? Das heißt, ich habe eine Herausforderung fürs Programmmanagement. Wie staffe ich das Projekt? Welche Kolleginnen und Kollegen kommen denn überhaupt da drauf, weil sie vielleicht auch multilateral bzw. multidisziplinär unterwegs sind? Das heißt, ich kann ein Team staffen, was entsprechend funktioniert. Bis hin zu der Frage, wie muss ich das kommerziell denn aufbereiten? Ist das eine sehr einfache, sagen wir mal, Kalkulation aus vertrieblicher Sicht? Oder muss ich nicht eher auch in andere Kategorien denken, wo ich immer von kommerzieller Kreativität spreche, also ein anderes Pricing dahinter setze, ein lösungsbasiertes Pricing, vielleicht sogar ein Commitment zum Ergebnis, was das Projekt hinterher bringt, weil das sind auch Themen, die der Markt erfordert. Und das ist etwas, wo die Organisation lernen muss, damit umzugehen.
Sehe ich genauso. Da würde ich ganz gerne auch nochmal auch einhaken, weil es hier gerade passt. Du hast vorhin noch angesprochen das Thema, ich nenne es mal agile Skalierung.
Ja.
So, also wie bringt man im Grunde die Programme oder die Projekte auch zum Erfolg? Jetzt stellen wir fest, dass es in immer mehr Unternehmen eine größere Herausforderung ist aufgrund von fehlenden oder häufig einfach nicht verfügbaren Erfahrungswerten und auch Kompetenzen.
Ja.
Projekte, Programme aufzusetzen, unterschiedliche Dienstleister zu steuern und das Ganze eben auch global. So, jetzt kommen wir im Grunde eigentlich zu dem Punkt. Also was wir am Markt sehen, dass im Grunde eine sehr hohe Nachfrage oder ein sehr hoher Bedarf seitens der Kundenunternehmen besteht, dass Dienstleister im Grunde das Programmmanagement zumindest zu größeren Teilen übernehmen, dort auch mehr Verantwortung auch übernehmen, also auch die internen Teams und auch die internen Beteiligten auch zu steuern. Und das Ganze eben auch global. Das hast du auch angesprochen. GOD hat auch schon Erfahrungen in Richtung Nearshore und Indien, mit Blick auf die Automotive-Branche auch ganz logisch, ne, sonst. Aber was ändert sich eigentlich jetzt mal so in diesem gerade skizzierten Spannungsfeld für euch eigentlich künftig in euren globalen Near- und Offshore Modellen? Was plant ihr dort? Also du hast ja auch gesagt, MT war eigentlich dort, weiß ich ja auch, eigentlich noch gar nicht so stark.
Genau.
Aktiv, aber what's next?
What's next? Lass mich vielleicht noch einen Schritt zurückgehen, bevor ich auf die Frage konkret eingehe. Wir sehen momentan zwei Trends beim Kunden. Der eine Trend ist das, was du gerade beschrieben hast, im Sinne von, ich brauche einen Dienstleister, der auch eine Verantwortung übernimmt, der gegebenenfalls auch die eigenen Mitarbeiter aussteuert aufgrund einer fehlenden Kompetenz. Das ist einfach Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Der ein oder andere Kunde ist tatsächlich auch überfordert mit vielen digitalen Themen. Da ist die Kompetenz nicht so vorhanden, wie sie vorhanden sein müsste. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass Unternehmen sagen, genau deswegen baue ich jetzt mir ein wirklich starkes Kernteam auf. Ich investiere ganz gezielt in diese Kompetenz, weil ich eben nicht will, dass der Dienstleister in Anführungszeichen zu mächtig wird. Ja, das heißt, das ist so ein bisschen ein Spiel zwischen den Ideen oder zwischen den Philosophien. Wenn wir jetzt aber ganz konkret zu deiner Frage auf das Thema Shoring eingehen, dann haben wir in der Tat den einen Teil des Unternehmens, der sehr aktiv dort gewesen ist, auch in der Vergangenheit schon, und haben den zweiten Teil des Unternehmens, das gerade lernen muss. Wir denken aber gar nicht mehr in Teil 1 oder Teil 2, sondern wir denken an die High-End-Gruppe, denken an die Branchen, in denen wir aktiv sein wollen, die Kernkunden, die Fokuskunden in diesen Branchen, die wir uns vorgenommen haben, weil wir entweder dort schon sind, also wollen quasi den Bestand entwickeln, oder weil wir glauben, dass wir eine glaubhafte Story haben, ein glaubhaftes Offering haben, um auch neue Kunden zu gewinnen. Und dann ist das Thema Shoring ein integraler Bestandteil. Ich kann heute, zumindest aus meiner Überzeugung, nicht mehr abschließend wettbewerbsfähig sein, wenn ich überhaupt keine Shoring-Kompetenz da drin habe. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sagt, ich will ein rein deutsches Team, ich will ein rein deutschsprachiges deutsches Team, ist relativ gering inzwischen. Ja, da haben sich die Kunden weiterentwickelt. Wir stehen im globalen Wettbewerb. Das heißt, es gibt immer wieder auch Themen, wo indische Mitbewerber oder auch aus anderen Lokalitäten versuchen, selber natürlich beim Kunden aktiv zu sein und eben nicht nur als Shoring-Partner, sondern als Gesamtunternehmen dort unterwegs sind. Und das ist ein Wettbewerb, den wir uns stellen müssen. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite wissen, welche Services, welche Kompetenzen aus welchem Shoring-Standort. Das ist eine durchaus strategische Entscheidung zu sagen, ich baue gewisse Kompetenzen vielleicht auch nicht mehr in Deutschland auf, sondern nur noch an Shoring-Standorten. Das zweite Thema ist, wie rechne ich denn so einen Deal? Also wie muss ich das denn überhaupt kalkulieren, damit ich sage, daraus wird ein attraktives Paket? Hin zu Herausforderungen wie, jetzt habe ich unterschiedliche Rechtsformen bzw. unterschiedliche Legal Entities und habe ich irgendwelche klassischen Margin-Stacking-Themen. Also das muss man alles lösen, alles klären. Und dann im letzten Schritt zu sagen, und wie verkaufe ich es denn? Also wie positioniere ich es denn beim Kunden? Weil die Story zu sagen, ich habe eine Beimischung aus einem Shoring-Standort aus Kostengründen. Ja, das ist ein Argument, aber das ist mit Sicherheit nicht das alleinige Argument, mit dem man letztendlich gewinnen wird. Ja, sondern es geht um die Kompetenz, es geht um die Lösung und auch die Fähigkeit für mich als Dienstleister zu sagen, und ich kann diese Prozesse, ich kann das auch standortübergreifend.
Genau, weil würde ich auch sagen, also wenn es irgendwie tatsächlich allein nur um die Shoring-Fähigkeit gehen würde, dann hätten wir eigentlich auch in Deutschland eine ganz andere Zusammensetzung auch das der Marktanteile der IT-Dienstleister. Das ist jetzt gar nicht der, das sehe ich auch so. Da würde ich aber auch nochmal, sehe ich also komplett d'accord, bedeutet aber auch, und das ist aus meiner Sicht schon noch eine deutliche Veränderung eigentlich auch für euch. Ihr seid ja, und ich da glaube ich, spreche jetzt auch gar nichts da dagegen. Habt ihr ja, war ja sowohl MT als auch GED häufig einfach auch ein Stück weit im Markt auch unter dem Radar geschwommen. Ne? Also beide hatten ja jahrelang so eine Größenordnung zwischen 40, 50 Millionen Euro Umsatz. Dann haben sich beide Firmen auch die letzten Jahre auch etwas stärker entwickelt. Aber wenn wir mal so auf unsere Lündog-Listen gucken, war da entsprechend, was ja auch oft so eine Art Longlist auch ist für die Einkäufer, war die GED da mal vertreten, ein Jahr, MT aber tatsächlich auch unter dem Radar. Zusammen mit einer neuen Größe seid ihr natürlich jetzt auch ein gewisser Player.
Ja.
Wenn auch die Themen gerade auch, auch die Themen nehmen, die du gerade angesprochen hast, bewegt ihr euch ja da im Grunde auch in einer ganz, ganz neuen oder für euch auch neuen Wettbewerbersituation. Ne? Also ihr spielt ja nicht mehr nur gegen die lokalen Softwareentwickler aus Deutschland, sondern im Grunde ja dann schon auch in einer Liga auch mit internationalen Beratungs- und IT-Konzernen. Vielleicht noch nicht in einer Liga Richtung Größe, ne, aber zumindest aber ähnliche Ausschreibungen, ähnliche Ansätze. Ne?
Das ist korrekt. Das ist definitiv so. Also das Wettbewerbsumfeld verändert sich für uns, was ich aber persönlich als eine sehr positive Herausforderung ansehe. Das ist eine Herausforderung, der muss ich mit dem gesamten Unternehmen begegnen, von der Vertrieb bis hin zum Solution Design, bis hin zum letztendlich Delivery-Modell. Aber das ist die Liga, in der wir mitspielen können und auch wollen. Mhm. Ja. Das Wettbewerbsumfeld, der kleine, sagen wir mal, Nextdoor, vielleicht 10, 15 Millionen, die sieht man auch immer wieder mal, aber wir merken auch in den Ausschreibungen, wo wir zugelassen werden oder an den Projekten, wo wir anbieten, dass sich da schon eine Veränderung ergeben hat. Das heißt, wir sehen andere Wettbewerber zum jetzigen Zeitpunkt. Wenn wir jetzt blind nach vorne gehen und sagen, wir machen genau die Themen so, wie wir sie in der Vergangenheit gemacht haben, werden wir nicht erfolgreich sein. Ja. Das heißt, wir müssen auch verstehen, was ist denn eine andere Dynamik, was ist eine andere kommerzielle Dynamik, Und das sind sicherlich auch Themen, die ich mit ins Spiel bringen kann aufgrund meiner Erfahrung, wo vielleicht die beiden Unternehmen jetzt, die High-End Solutions, die High-End Tech, in der Vergangenheit weniger in diesem Wettbewerb gestanden haben. Also wie muss ich mit dem Kunden arbeiten? Was muss ich eigentlich mit dem Kunden im Vorfeld schon klären? Welche Themen im Sinne von Relationship Building ist dort? Warum ist das so wichtig? Ja? Wie kann ich dann unsere Lösung verkaufen? Was müssen auch die Mitarbeiter, die das vorstellen müssen und verkaufen müssen letztendlich, wie müssen die das verkaufen? Das ist anders, als wenn ich sage, naja, ich bin letztendlich der Next Door, komm mal kurz vorbei und erklär mir das mal. Das heißt, wir müssen lernen, in dieser Liga zu spielen.
Und ich denke auch Größe ist auch gar nicht so unwichtig, auch im Bezug auf die großen Technologieplayer. Ne? Also auch wenn wir jetzt mal auf die drei Hyperscaler mal blicken, Microsoft Azure auch mit allem rund um Generative AI, Google auch sehr stark im Bereich Plattform as a Service, also Entwicklerwerkzeuge, Amazon auch im Umfeld Financial Services.
Ja, zum Beispiel.
Als Beispiel, genau. Auch dort ist ja sicherlich Größe auch nicht ganz unwichtig, um auch bei den großen Hyperscalern, die auch entsprechend auch Geschäft ziehen,
genau,
auch als ein Partner auch
absolut. Du hast eben das Bild aufgegriffen, in der Vergangenheit eher unter dem Radar. Das gilt natürlich hier genauso. Ja. Wenn man zu klein ist, ist man nicht attraktiv genug als Partner. Ich denke aber, wenn wir jetzt auf die High-End schauen, wir streben mit unseren Kunden an, tatsächlich Preferred Partnerships zu haben. Das heißt also ein langfristiges, vertrauensvolles Zusammenarbeitsmodell etabliert zu haben und gleichzeitig aufgrund der Größe, aufgrund der breiteren Kompetenz und der Fokussierung auf unsere Kernbranchen haben wir jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, Mensch, liebe Kollegen von AWS oder ihr Kollegen von Google, lasst uns doch mal sprechen, wie wir unsere Partnerschaft auch intensivieren können. Da gibt es natürlich Pflänzchen. Man hat in der Vergangenheit immer wieder mal on the spot zusammengearbeitet. Aber das ist für mich auch eins der Themen, um das auf das nächste Level zu heben, zu sagen, da müssen wir jetzt in die Partnerschaften rein. Weil natürlich gibt es da eine Marktpower, da gibt es eine Möglichkeit für uns auch Geschäft zu bringen.
In Richtung auch nochmal Geschäft und Marktangang nochmal eine Frage. Auch wir hatten vorhin schon über das Thema Consulting gesprochen, quasi als weitere Zusatzservice oder sogar integraler Bestandteil eines Angebots. Was darüber hinaus ist denn aus deiner Sicht noch wichtige Services, wo du sagst, die werden wir eigentlich noch in Zukunft noch brauchen müssen, weil sie im Grunde eigentlich auch auf die Nachfrage unserer Kunden
Consulting ist definitiv eins. Da haben wir heute Fähigkeiten und Kompetenzen, aber ich glaube noch nicht in der ausreichenden Form. Das heißt, wir werden diese weiter ausbauen, auch stärken. Wir haben ja auch mit der Convis erst kürzlich noch ein Unternehmen dazu gekauft, Convis Consulting, das uns da ein Stück weit auch weiter nach vorne bringen wird. Insofern ist der Block sicherlich adressiert. Wir hatten kurz das Thema Agile angesprochen. Agile Coaching, da gibt es auch viele Begrifflichkeiten für. Aber tatsächlich den Kunden auch zu befähigen, die Veränderung zu akzeptieren und vielleicht auch die Veränderung beschleunigt umzusetzen, das ist eine Kompetenz, in die wir auch investieren werden, um dort ein Partner wirklich zu sein für den Kunden auch. Und was die Technologiethemen angeht, klar, wir haben Tech-Stack, den müssen wir regelmäßig uns anschauen und monitoren im Sinne von, was ist denn das nächste spannende Thema, was kommen wird, die nächste spannende Plattform, gibt es einen Trend, den wir adressieren müssen. Das heißt, das ist letztendlich ein wiederkehrender Prozess, dass wir sagen, wir schauen uns unseren Tech-Radar an, welche Kompetenzen brauchen wir, was die Technologien angeht, wo glauben wir eher weniger zu benötigen, das heißt, da können wir vielleicht auch umschulen und ähnliche Themen machen und wo wollen wir direkt rein.
Managed Services?
Managed Services als Einzelgeschäft, also als eigenständiges Geschäft, sehe ich eher nicht als attraktiv für uns an.
Aber als Teil der Softwareentwicklung, also des...
Exakt, als Teil der Softwareentwicklung zu sagen,
ich kann... Des Operations, also des Ops von DevOps.
Exakt, ja. Des Ops von DevOps, das trifft's perfekt. Also als Teil der Softwareentwicklung ja. Würde ich jetzt die High-End positionieren wollen als wir sind der nächste, sagen wir mal, Managed Service Provider und versuche mit dem entsprechenden Wettbewerben zu konkurrieren? Definitiv nicht.
Nein. Ich würde auch nochmal einhaken zu dem Thema agile Kompetenz und auch agiles Coaching. Das hatten wir auch vorhin bei dem ganzen Komplex rund um Program Management und auch der Fähigkeit. Aus meiner Sicht tatsächlich eines der zentralen Punkte und auch der zentralen Erfolgsfaktoren, die man im Grunde auch durch skalierte Agilität auch wachsen kann. Mhm. Wenn natürlich und das können auch viele Dienstleister am Markt noch nicht so gut, sie entwickeln sich aber dahin, dass du sagst, wenn du ein digitales Produkt eingeführt hast,
ja
und das Ganze eben auch auch und dort auch das gesamte Team, das Kundenteam auch enabled hast, ist der Schritt natürlich viel leichter zu sagen, wir rollen jetzt quasi dieses digitale Produkt, sagen wir mal eine Service-App, auf den nächsten Bereich aus. Und das ist natürlich etwas, was man in der Regel dann auch mit dem Dienstleister macht, der auch das erste digitale Produkt, ne? Also im Grunde durch dieses Skalierung entsteht ja auch ein total spannende Wachstumsstory auch beim Kunden, weil du so ja auch viel tiefer und auch immer tiefer in die Wertschöpfungsketten auch reinkommst.
Aber genau das ist der Punkt. Letztendlich, du bist bei einem Kunden präsent bei einem Thema X, ist jetzt völlig egal, welches Thema das letztendlich ist. Du hast ein erfolgreiches Projekt, da ist die Service-App, von der du gerade gesprochen hast. Und wenn die Kundenauswahl im Vorfeld gut war, dass man sagt, da ist auch Potenzial für uns zu skalieren, zu wachsen, dann ist das genau der Türöffner, zu sagen, Mensch, ich habe doch hier die Service-App gemacht, jetzt kann ich sie doch eigentlich im nächsten Bereich auch machen bei diesem Kunden. Und das Schöne ist ja, wenn der Kunde dann selbst für dich in Anführungszeichen Werbung macht, ja, also sagt, der ist stolz drauf, weil wir gemeinsam etwas entwickelt haben, stellt das in internen Gremien vor und sagt, schau mal, das ist meine neue App. Und dann sagt der Nächste, hey, das will ich auch haben. Ja. Mhm. Und das ist eine sehr schöne Entwicklung, wo wir sehen, dass tatsächlich das Thema Bestandskundenmanagement, die Entwicklung im Bestandskundensegment sehr stark von profitieren kann. Und da haben beide Unternehmensteile auch in der Vergangenheit schon gut gearbeitet. Aber da können wir nochmal zwei, drei Gänge zuschalten und sagen, das wollen wir ganz aktiv machen und wirklich auch dazu gehen zu sagen, es gibt dedizierte Kundenteams zum Beispiel, die bei diesem Kunden sind, über die Zeit auch die Expertise bei einem Kunden aufbauen. Und dann kann ich das auch gegebenenfalls in der Branche weiter skalieren, nicht nur bei dem einzelnen Kunden.
Mhm, total spannend. Also man sieht trotz jahrelangem Wachstum auch des Digitalmarkts auch in Deutschland, da scheint immer noch richtig viel Bewegung zu sein in dem Markt, weil sicherlich auch natürlich die Unternehmen noch lange nicht ihr Digitalisierungspotenzial abgerufen haben und jetzt mal den Public Sektor und den öffentlichen Sektor noch gar nicht mal mitgerechnet. Auch da ist quasi noch richtig viel Luft. Ne? Müsste doch für euch dann auch als lokaler Player doch auch ein spannender Markt eigentlich sein. Ne?
Also der Public Sektor?
Der Public Sektor, ja. Auch das ganze Thema Gesundheitssektor.
Ja. Ja, das ist definitiv so. Und ich meine, du wirst besser die Zahlen, Daten, Fakten haben, was die Marktdurchdringung angeht. Aber ich glaube, wir sind uns einig an der Stelle zu sagen, digitale Transformation, selbst wenn wir alle drüber sprechen, das ist noch ein Riesenmarkt nach vorne. Da ist noch ganz, ganz viel Potenzial, um Unternehmen erfolgreicher zu machen. Das ist letztendlich das, was wir tun. Ja, wir machen unsere Kunden erfolgreicher und das Marktpotenzial ist da. Mit Blick auf Themen wie zum Beispiel im Public Sector, du hast Healthcare angesprochen, Energie ist auch ein total spannendes Feld. Also tatsächlich Märkte, wo Stand heute sehr, sehr wenig bisher gelaufen ist. Ja, sehr, sehr wenig digitale Transformation. Wenn wir dort hinkommen und zu sagen, ich helfe unseren Kunden, ich unterstütze unsere Kunden mit auch den Agile Coaches, von denen wir eben gesprochen haben, mit der Fähigkeit, Consulting nahe zu sein, das heißt sehr früh auch bei einer Roadmap zum Beispiel zu unterstützen, dann ist das ein total spannendes Marktsegment und da sind Potenziale, ich glaube, die haben wir heute noch nicht mal ansatzweise durchdrungen.
Das glaube ich auch nicht. Ja. Das glaube ich auch nicht, vor allem, weil auch the rise of AI noch, glaube ich, auch erst im zweiten Gang steht. Ne? Also ja, absolut. Glaube, da wird es auch spannend sein, wenn wir dann erstmal in den dritten Gang schalten, jetzt auch genau. Durch Generative AI und es dann auch weitergeht. Nee, super, ganz spannend. Vielen Dank für das Gespräch. Ich fand das jetzt mal ganz erfrischend, mal nicht nur über einen Aspekt zu sprechen, was am Markt passiert, sondern tatsächlich auch mal über einen Aspekt einer Post-Merger-Integration, wenn man so will. Ja. Und auch was sich auch quasi und warum vor allem auch eine Fusion zustande gekommen ist. Vor allem auch ganz spannend, dass sowas auch mal intrinsisch kam und nicht extern. Deswegen vielen Dank für das Gespräch und dann wünsche ich euch und High-End als neue Marke für die nächsten Jahre viel Erfolg.
Mario, vielen Dank. Hat mir gleichzeitig auch ganz viel Spaß gemacht und danke für den Austausch. Jederzeit wieder.
Sie möchten keine Folge von Lündonk Insights, Digital Consulting und Audit verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.